Lasst uns noch einmal beten. Mächtiger Herr, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du durch dieses Wort wirklich zu uns redest, dass es ein lebendiges Wort ist, weil du ein lebendiger Gott bist. Wir bitten dich jetzt, dass du uns zum Abschluss dieser Bibeltage hilfst, diesen letzten Teil des Galaterbriefes richtig zu hören, so wie du ihn gemeint hast, als du ihn durch deinen Boten Paulus aufschreiben ließest. Und wir danken dir, Herr, dass du immer gleichzeitig bist, dass du derselbe bist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dass du gesagt hast, wo deine Gemeinde sich versammelt um dein Wort, da bist du auch mitten unter uns. Und wir vertrauen darauf und bitten dich, dass du zu uns redest, Herr. Und uns hilfst, alles recht auszurichten. Amen. Berlin am vergangenen Montag, 11. September. Ein junger Afghane, 23 Jahre, ist gegen 22 Uhr in der Nähe des S- und U-Bahnhofes Neukölln unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kamen zwei Männer auf ihn zu und sprechen ihn auf diese lange Kette an, die er da am Hals trägt. An dieser Kette hängt ein Kreuz. Und sie fragen ihn, warum bist du Christ geworden? Und einer der beiden, vermutlich handelt es sich um Moslems, soll dem Opfer dann die Kette vom Hals gerissen haben, ihm mehrmals mit einer Faust ins Gesicht geschlagen. Der zweite Mann, so heißt es in dem Bericht, soll den 23-Jährigen dann festgehalten haben, während ihm der erste Angreifer noch zwei Schnittverletzungen am Oberkörper zufügte. Anschließend sind die beiden dann geflüchtet. Der Verletzte hat mit seinem Handy Hilfe herbeigerufen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Deutschland im September 2017. Und genau das wollten die Leute verhindern, mit denen Paulus sich im Galaterbrief auseinandersetzt. Er schreibt dort in Vers 12, in diesem letzten Abschnitt, Galater 6, Vers 12, sie tun das, was sie tun, diese Verwirrer der Gemeinde, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Eine interessante Parallele. Heute kommen wir nun zum Abschluss des Galaterbriefes. Drei Bibeltage lang durften wir diesen Brief studieren. Und wir haben, denke ich, immer wieder seine geradezu elektrisierende Aktualität gespürt, bemerkt. Weil Paulus hier auch die Fragen behandelt, die in unseren Tagen auf des Messers Schneide stehen. Und deshalb brauchen wir Klarheit. Umso mehr, als manche dieser Entwicklungen, die wir dort in der Gemeinde bei den Galatern beobachtet haben, inzwischen in die eigenen evangelikalen Reihen eingedrungen sind. Wir haben da gestern ausführlich drüber gesprochen. Die Einschläge rücken näher. Und diese Dramatik, diese Unruhe atmet der ganze Galaterbrief vom Anfang bis zum Ende. Und hier in diesem Schlusswort kann man sehen, wie all die einzelnen Fäden noch einmal zusammenlaufen und festgeknüpft werden. Lasst uns diesen Text lesen. In den letzten Tagen haben wir ja versucht, einen größeren Abschnitt jeweils des Galaterbriefs im Zusammenhang zu sehen. Dadurch haben wir die Voraussetzung geschaffen, dass jetzt nur noch diese 8 Verse übrig geblieben sind und dass wir die jetzt im Einzelnen etwas genauer betrachten können. Die letzten Verse des Galaterbriefes, Kapitel 6, 11 bis 18. Seht, schreibt Paulus dort, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, also halten sonst das ganze Gesetz, will er damit sagen, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel, wörtlich die nach diesem Kanon wandeln, komme Frieden und Erbarmen, und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Brüder! Amen. Wir kennen ja 13 Briefe des Apostels im Neuen Testament. Wenn man den Hebräerbrief nicht mitzählt, weil ja da keine Verfasserangabe steht. Aber was Paulus uns hier liefert, das ist kein üblicher, typischer Abschluss eines apostolischen Briefes. Das merkt jeder, der sich mit den Paulusbriefen ein wenig auskennt. Obwohl an der Echtheit des Galaterbriefes selbst die härtesten Bibelkritiker nicht zweifeln. Bei manchen Paulusbriefen hat sich die Bibelkritik hier alle möglichen nicht überzeugenden und nicht stichhaltigen Punkte überlegt, warum möglicherweise, so sagen einige, Timotheusbriefe nicht echt sein sollen oder warum möglicherweise der Epheserbrief nicht echt sein soll. Das stimmt alles nicht. Die hat Paulus alle wirklich geschrieben. Wir haben da ausreichend gute Belege dafür. Aber die Echtheit des Galaterbriefs zweifeln in der Regel nicht mal die härtesten Bibelkritiker an. Obwohl dieser eigenartige Schluss dort steht. Man kann sagen, genauso wie schon der Anfang des Galaterbriefes besonders kurz und unvermittelt, vielleicht unhöflich könnte man fast sagen, für einen Paulusbrief ist, gestaltet sich das Ende des Galaterbriefes besonders lang. Warum? Erinnern wir uns noch mal kurz an den Anfang. Nach allem, was wir rekonstruieren können, gehört der Galaterbrief zu den besonders frühen Briefen des Paulus. Wahrscheinlich ist es sogar der früheste Brief, noch vor 50 möglicherweise geschrieben, vor 50 nach Christus. Es ist ein besonders persönlicher Brief. Denken Sie an diese lange autobiografische Passage am Anfang. Er spricht die Galater immer wieder direkt an: ihr Brüder, meine Kinder. Er erinnert sie an gemeinsame Zeiten. Er kannte sie von der ersten Missionsreise. Wir haben ja von Bruder Donner diese längere Lesung aus Apostelgeschichte 14 gehört. Da ging es um die Gemeinden, die Paulus dort in der römischen Provinz Galatien gegründet hatte. Und sie hatten einen guten Start zurückgelegt. Das konnten wir in Apostelgeschichte 14 sehen. Und dann war etwas passiert. Dann war etwas eingebrochen. Und zwar in einem doppelten Sinne. Es war etwas zusammengebrochen und es war etwas eingebrochen, es war etwas reingezogen in diese Gemeinde. Und Paulus wusste, ich kann jetzt nicht warten bis zur nächsten Reise, ich muss jetzt schnell reagieren. Und hingesetzt, Galaterbrief geschrieben, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Herzblut. Das haben wir auch gesehen in diesen Tagen. Paulus kann kaum an sich halten. Paulus platzt für antike Briefgepflogenheiten mit der Tür ins Haus. Er kommt umgehend zur Sache. Kurze Einleitung, kein höflicher Dank, sondern Sorge und Erstaunen. Und dann gleich dieser Hammersatz in Galater 1, Vers 6, wo er sagt: mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Und dann macht er deutlich, wer etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Das ist ein krasser Einstieg. Und dann bringt er diese drei großen Blöcke, wie wir gesehen hatten. In Kapitel 1 bis 2 entfaltet er die Wahrheit des Evangeliums. In Kapitel 3 bis 5, 12 haben wir dann eine ausführliche Verteidigung des Evangeliums vor uns. Und in Kapitel 5, 13 bis Kapitel 6, 10 entfaltet er das Leben des Evangeliums. Was folgt nun daraus? Welche Veränderung schenkt Gott im Leben dessen, der das glaubt? Welche Frucht wächst da? Was ändert sich da alles? Und er hat natürlich auch diese Spannung aufgezeigt, dass auch wenn wir zu Jesus gehören, wir trotzdem noch als Menschen in dieser Welt leben und mit Sünde zu kämpfen haben. Aber es ändert sich etwas, es gibt ein neues Leben. Und jetzt ist eigentlich alles gesagt. Eine klare Argumentation, eine seelsorgerliche Anwendung und man erwartet so einen üblichen Paulusschluss. Zum Beispiel wie dieser Lobgesang am Ende des Römerbriefs oder wenn wir uns den zweiten Thessalonicher Brief angucken, wo Paulus dann schreibt: er, aber der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. So ist so ein typischer Paulusschluss. Da steckt auch viel drin. Aber unser Abschluss hier klingt ganz anders, haben Sie gemerkt. Hier ist alles etwas anders. Man spürt förmlich, wie Paulus bis zum Schluss unter Dampf steht. Man spürt plötzlich, wie er kämpft bis zur letzten Zeile. Er kämpft wirklich bis zur letzten Zeile. Und man kann sich vorstellen, das steht da nicht, aber Nur um das deutlich zu machen, da steht der Briefbote vor der Tür und der will den Brief mit und Paulus sagt, halt, nein, das muss ich noch reinschreiben. Ich brauche den Brief, ich will los. Ein Moment, das muss auch noch gesagt werden. So kommt einem das vor. Er kann sich nicht trennen von diesem Brief. Üblicherweise hat er einen Schreiber, das war damals so üblich, einen Amanuensis. Das ging schneller, professioneller. Es gab so eine richtige Zunft dieser Schreiber und Paulus hat das auch in Anspruch genommen. Im Römerbrief hat dieser Schreiber sich persönlich vorgestellt. Nur als Beispiel Römer 16, Vers 22, das war auch ein Mitchrist, da sagte er, ich, Tertius, der ich den Brief niedergeschrieben habe, grüße euch im Herrn. Also hat der Schreiber sich selbst verewigt in diesem Vers. War auch ganz normal. Und zum Schluss hat Paulus dann häufig einen handschriftlichen Vermerk eingefügt, haben wir hier im 2. Thessalonicher ja auch gesehen, als besonderen persönlichen Gruß oder um die Echtheit auszuweisen. Aber diesmal fällt der handschriftliche Vermerk deutlich länger aus als sonst. 8 Verse. Und es ist der einzige Paulusbrief, an dem Paulus sich zur Qualität seiner Handschrift äußert. Das ist auch sehr interessant. Es gibt ja die These, dass die Handschrift einiges über den Charakter aussagen soll. Deswegen habe ich immer so viel Mitgefühl mit den Kindern, die in die Grundschule kommen. In der Grundschule haben meine Lehrer mich bestimmt für einen ganz besonderen Charakter gehalten. Und dann kam ja noch dazu, dass man nicht über den Rand schreiben durfte. Ich weiß, hier haben wir viele Pauker auch unter uns. Dass man nicht über den Rand schreiben durfte, das fiel mir besonders schwer. Und dann bekam ich einmal als Strafarbeit 50 Mal hintereinander den Satz zu schreiben, ich darf nicht über den Rand schreiben. Fragen Sie mich nicht, wie oft ich da über den Rand geschrieben habe. Ich weiß es nicht mehr. Also Paulus hatte mit dem Rand wahrscheinlich auch seine Schwierigkeiten gehabt, wegen seiner Buchstabengröße. Und das betont er hier. Das betont er hier. Er sagt, ich habe hier mit so großen Buchstaben geschrieben. Was will er damit sagen? Das hat den Auslegern ziemliche Rätsel aufgegeben. Einige haben gesagt, es handelt sich wahrscheinlich um seine Augenprobleme und deswegen schreibt er mit großen Buchstaben, um wenigstens selber besser lesen zu können, was er da schreibt. Denkbar, aber wahrscheinlicher ist, dass Paulus diesen Schluss nochmal besonders hervorheben will. Dass er diese Dringlichkeit nochmal deutlich machen will. Und dass er in diesem Sinne sagt, schaut her, wie fest ich mit dem Stift aufgedrückt habe. Es geht jetzt wirklich ums Ganze. Und er streicht nochmal die Dringlichkeit. Und noch was ist auffällig. Das habe ich auf Ihren Begleitzettel mit draufgeschrieben. Es ist auch auffällig, was alles in diesem Briefschluss nicht enthalten ist. Was da gewissermaßen fehlt, was wir aus anderen Briefen zum Teil kennen. Er schreibt dort nichts von Reiseplänen, es gibt keinen Hinweis auf Mitarbeiter, es gibt keine Grüße, die er ausrichten lässt, keine Bitte um Gebetsunterstützung, keine Aufforderung zum heiligen Kuss. Das war so eine übliche Geste des Grußes unter Christen. Es gibt auch keine Doxologie, also kein Lobgesang am Ende. Alle persönlichen Anmerkungen fallen raus. Das fällt auf. Aber dann gibt es ein Wörtchen. Dazu an einer ganz markanten Stelle. Das vorletzte Wort dieses Schlusses. Da steht nämlich ein ganz markantes vor dem Armen nochmal, Brüder! Vergleichen Sie das zum Beispiel mit dem Epheserbrief. Galater Epheser, also gleich mit dem nächsten. Da steht das nicht. Wenn Sie weiterblättern im Brief, da steht eine ähnliche Formulierung. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. Oder gehen wir einfach weiter. Philipperbrief, da steht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Und hier steht am Ende, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Brüder! Amen. Das fällt auf. Warum betont er das extra nochmal? Wir werden das nur verstehen, wenn wir jetzt nochmal genauer hinschauen zum Schluss. Was Paulus in diesen Briefschluss alles reinpackt. Das Erste, was auffällt und was für ein Schlusswort völlig unüblich ist, dass er sich die theologischen Gegner nochmal vornimmt. So als ob er die Sache immer noch nicht deutlich genug gesagt hätte. Als hätte er irgendwie Sorge, dass die Galater den Anfang des Briefes schon wieder vergessen haben können. Vorsichtshalber nochmal sagen. Und damit geht es los. Er zeichnet nochmal im Schlussteil ein Kurzporträt der Gegner. Das ist total auffällig. Er schreibt, Vers 12 und 13, alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Das ist das Erste. Er zeichnet ein Porträt unter der Überschrift Getrieben vom Ego. Getrieben vom Ego. Das ist das Profil der falschen Lehrer. Warum kämpfen die darum? Warum kämpfen die so darum, dass sie euch beschneiden lassen? Paulus sagt, sie sind getrieben von ihrem Ego. Sie suchen nicht euch, sie suchen sich. Kapiert das doch. Er deckt das Motiv dieser Leute auf. Hinter ihrer theologischen Kampagne in den Galaterbriefen steckt ein sehr persönliches Motiv. Und das eine, was da ein Motiv dahinter steckt, ist schlichtweg Feigheit. Feigheit, sagt er in Vers 12. Sie wollen nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Sie wollen im Fleisch wohl angesehen sein. Das meint hier vor den Menschen. Sie wollen gut dastehen. Sie wollen sich nicht zu weit vom Mainstream entfernen. Sie wollen ja Christen schon sein, aber keine Außenseiter. Wenn das droht, sie wollen auf keinen Fall das Risiko eingehen, als Fundamentalisten verdächtigt zu werden oder gar als Sektierer. Warum ist ihnen das so wichtig? Damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Es ist ganz viel Angst und Feigheit dabei in diesem Verhalten. Und liebe Geschwister, daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Solange wir bereit sind, Jesus mit anderen religiösen Konzepten ein wenig zu kombinieren, sind wir eher noch auf der sicheren Seite. Und ich denke, das ist auch das Motiv bei manchen evangelikalen Sprechern, die sich so ein Stück an die liberale EKD, also die evangelische Volkskirche, annähern. Früher war zum Beispiel die Evangelische Allianz dafür bekannt, dass sie eine klare Kontraposition gefahren hat. Sie hat gesagt, wir rufen die Kirche zurück zum wahren Evangelium. Wir treten gegen die Bibelkritik ein. Wir treten dagegen ein, dass man sagt, Jesu Opfertod war nicht nötig, um gerettet zu werden. Wir treten dagegen ein, dass behauptet wird, Allah sei derselbe Gott wie der wahrhafte, lebendige Gott der Bibel. Davon hören Sie heute auf offizieller Seite kaum noch was. Man nähert sich an, man sagt, ja, wir wollen Gehör haben als Evangelikale, aber natürlich bevormunden wir euch nicht. Und als beispielsweise der damalige Allianzvorsitzende und immer noch Präses des Gnadauer Verbands Michael Diener in das oberste Leitungsgremium der EKD gewählt wurde, sagt er kurz danach in einem Interview, als man ihn fragt, ja, nach dem Motto, wie wollen Sie denn jetzt Opposition machen? Was wollen Sie denn kritisieren? Wo wollen Sie ansetzen? Da sagt er, ich will eigentlich gar nicht Opposition machen. Ich will erst mal hören und wir wollen gemeinsam und so. Normalerweise müsste man diesen Leuten sagen, das meiste, was ihr verbreitet, ist eine Irrlehre. Und das Genderzentrum, was ihr hier in Hannover, ein paar Kilometer Luftlinie entfernt, eingerichtet habt, ist ein Zentrum, in dem ihr die Schöpfungsordnung Gottes angreift und bekämpft. Ihr steht damit in ganz enger Verbindung mit dem politischen Mainstream. Ihr werdet dafür weder angegriffen von der CDU noch von der SPD. Das ist okay, ihr passt da gut rein, aber ihr passt nicht zum Wort Gottes. Aber wer sagt das? Nein, solange wir noch unter diesem Schirm ein bisschen mitfahren können, schützt uns das. Und Sie müssen wissen, ganz ähnlich war es damals. Das Judentum galt im Römischen Reich zu der frühen Zeit um 50 als Religio licita. Und Religio licita heißt einfach erlaubte Religion. Das Judentum arbeitet ganz gut mit den römischen Behörden zusammen, fast so gut wie die EKD mit den deutschen Behörden. Man stützt sich da gegenseitig, der Staat treibt für die Kirche die Kirchensteuern ein und keine Krähe jagt der anderen ein Auge aus. Und am Anfang gingen dann auch in Israel viele Behörden davon aus, also die römischen Behörden, naja, die Christen sind so eine Art Untergruppe des Judentums. Die haben sich auch teilweise noch im Tempel versammelt am Anfang. Die haben da so einige Sonderlehren mit ihrem Jesus, aber insgesamt gehören die doch irgendwie dazu, zum Judentum. Und das muss man wissen, die Christen standen am Anfang ihrer Geschichte noch unter dem Schutz der Religio licita des Judentums. Und möglicherweise haben es diese Beschneidungsleute ja strategisch gut gemeint. Die haben gesagt, die Römer sollen das mal ruhig weiterdenken, dass wir irgendwie zum Judentum gehören. Haben ja auch das gemeinsame Alte Testament. Und solange wir die Beschneidung praktizieren, wird man uns weiterhin für eine jüdische Gemeinschaft halten und uns in Ruhe lassen. Ist die Verfolgungsgefahr gemindert? Dass wir das dann mit Jesus und dem Kreuz sagen, das ist immer noch unbequem genug. Aber wir können das etwas ausbalancieren. Das Kreuz, wir können das nicht streichen, das wäre zu auffällig und das wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht sagen, nein, wir glauben nicht, dass Jesus der Gekreuzigte ist, der für unsere Schuld am Kreuz starb. Das wollen wir nicht bestreiten, aber wir müssen es ein bisschen ausbalancieren. Und Paulus sagt, das ist ihr Motiv. Sie wollen um jeden Preis verhindern, dass das Kreuz zu einseitig im Mittelpunkt steht, denn das würde die Verfolgungsgefahr um ein Vielfaches steigern. Das ist die Situation. Es würde die Verfolgungsgefahr steigern einerseits von Seiten der konservativen Juden. Und damals kam die Bewegung der Zeloten so richtig auf und die Zeloten waren bekannt für ihre Gewaltbereitschaft gegenüber Heiden. Und wahrscheinlich ist auch dieses etwas übervorsichtige Verhalten des Petrus, was wir in Galater 2 gesehen haben, wo er sich da plötzlich aus Respekt vor bestimmten jüdischen Beobachtern zurückzieht vom Essen mit den Heiden, auf diesen Druck zurückzuführen. Verfolgt von den konservativen Juden, aber auch von den Römern würde man dann immer mehr unter Beschuss genommen, weil ja klar wäre, wir sind nicht Religioliziter, wir sind keine Untergruppierung der jüdischen Glaubensgemeinschaft, wir sind etwas ganz Neues. Wir haben gestern schon gesehen, warum die Verkündigung von Jesus als dem Gekreuzigten so viel Ärger, so viel Widerstand, so viel Feindschaft ausgelöst hat. Das Kreuz ist ein brutales Zeichen. Es ist ein brutaler Ort. Und viele haben einfach gesagt, es beleidigt unseren Messias, wenn das einer sein soll, der an so einem Ort stirbt. Und der schlimmste Anstoß des Kreuzes, hatten wir gesehen, bestand in seiner Botschaft für uns. Dass Gott uns an diesem Kreuz zeigt, es war das nötig für deine Schuld, so bist du. Und du stehst eigentlich unter diesem Todesurteil mit deiner Schuld. Und es gab nur diesen einen Weg, um dich zu retten, dass mein Sohn das auf sich genommen hat, was dir gebührt hätte. Das ist dein Platz, das ist deine Schuld, das ist dein Zustand. Das ist die beleidigende Wirkung des Kreuzes für den selbstgerechten Menschen zu allen Zeiten. Aber wenn man das jetzt mit der Beschneidung kombinierte, geniale Idee, dann hätte man beide Anstöße vermieden. Das mosaische Gesetz wäre wieder etabliert. Das wäre gut für die jüdische Tradition. Und die Werkgerechtigkeit wäre wieder zugelassen. Das wäre gut für die menschliche Eitelkeit. Eine grandiose Lösung. Lasst uns das Kreuz mit der Beschneidung kombinieren. Dann kann man die Gefahr der Verfolgung reduzieren. Das ist ein Motiv. Und dann sieht Paulus bei diesen Leuten noch ein weiteres Motiv in Vers 13. Und das ist ihre Ehrsucht. Schauen Sie hin. Er sagt, denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten ja das Gesetz sonst, ne? Sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lässt. Warum? Damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Sie wollen sich damit groß tun. Sie wollen sich damit rühmen. Sie wollen damit protzen, dass sie euch zur Beschneidung wieder bekehrt haben. Sie haben die Fahne des Gesetzes hochgehalten. Sie haben euch wieder umgebogen. Sie haben euch in den Kompromiss getrieben. Die sind zwar völlig unglaubwürdig, weil sie sich selber gar nicht so sonst an alle Sachen des Gesetzes halten. Das heißt, sie sind doppelbödig. Sie sind nicht so super konsequent im Judentum, wie sie fordern und tun. Aber euch wollen sie um jeden Preis unter die Beschneidung zwingen, damit sie sich dessen rühmen können. Seht mal, wir sind dahin gekommen und wir haben unsere Agenda durchgesetzt. Wir haben das, was der Paulus ihnen nahegebracht hatte, wieder begradigt. Dieser Fanatiker, den haben wir schon ein bisschen ausgebremst. Und wenn ihr wollt, dass die junge Christengemeinde dort in der Provinz Galatien nicht so extrem wird, dann müsst ihr auf uns setzen. Wir sind die guten Evangelikalen. Wir sind die Besonnenen. Wir sind nicht die Radikalinskis. Wir können mit allen ganz gut. Und wir schließen hier einen Kompromiss und machen da ein kleines Zugeständnis. Wir sind die Diplomaten. Wir sind die Ireniker. Wir kriegen das hin. Nicht dieser krasse Paulus mit seiner logischen Konsequenz und seiner Verbohrtheit. Hört auf uns. Sie haben alles versucht. Sie haben versucht, einen Keil zwischen Paulus und die Gemeinde zu treiben. Das war bitter. Paulus schreibt das in Kapitel 4, Vers 17. Er sagt in Galater 4, Vers 17, sie eifern um euch, aber nicht in edler Weise, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das heißt, sie wollen euch abtrennen von mir. Das ist hier gemeint. Das war übel und das hat Paulus wehgetan. Sie wollen ihn von Paulus bibeltreuer Verkündigung und Theologie abtrennen, getrieben vom Ego. Und dafür opfern sie entscheidende Inhalte. Und Paulus kann nur sagen, schützt euch gegen diese Leute. Und durchschaut sie. Ich frage dich, was treibt dich? Was treibt dich in deinen Entscheidungen? Was treibt dich, wenn du reagieren musst auf Druck? Ist es Feigheit? Ist es Ehrsucht? Wer kann dem standhalten? Keine wohltemperierte Abgeklärtheit kann dem standhalten. Keine menschliche Besonnenheit oder Erfahrung oder Gelassenheit kann dem standhalten. Sondern diesen Ego-Motiven kannst du nur etwas entgegensetzen, wenn du ebenso ein Getriebener bist. Und in diesem Sinne präsentiert Paulus sich als das Gegenmodell zu den Falschlehrern. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Er macht diesen krassen Gegensatz deutlich in Vers 13. Da sagt er, sie rühmen sich ihres Fleisches. Von mir aber soll etwas ganz anderes gesagt sein. Nämlich, was soll von ihm gesagt sein? Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist der zweite Punkt. Gegen das Getriebensein vom Ego setzt Paulus ein Getriebensein vom Kreuz. Er sagt, ich bin auch ein Getriebener, getrieben vom Kreuz. Und er präsentiert sich den Galatern als ein solcher, nicht um sich rauszustellen, nicht um sich zu rechtfertigen, sondern um sie aufzufordern, seid auch ihr Getriebene des Kreuzes. Und deswegen meine Frage, was treibt dich? Also das ist das Zweite, getrieben vom Kreuz. Das macht Paulus gleich in Vers 14 deutlich. Er sagt, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes. Und haben Sie gemerkt, was er da, wie er das formuliert? Er sagt nicht, ich bleibe beim Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Er sagt nicht nur, ich predige das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, sondern er sagt, ich rühme mich des Kreuzes. Und zwar nur des Kreuzes. Unsere Formulierung ist hier ganz schwer wiederzugeben. Im Griechischen steht da eine ganz starke Verneinung. Ich versuche es mal wörtlich zu übersetzen. Er sagt, mir möge nur nicht widerfahren, mich irgendetwas anderes zu rühmen als nur des Kreuzes Christi. So steht das da. Me genoito, also diese ganz starke Verneinung. Mir möge bloß nicht passieren, dass ich mich irgendeiner anderen Sache jemals rühmen würde als nur des Kreuzes Christi. So ist das gemeint. Getrieben vom Kreuz. Das ist eine sehr starke Zuspitzung, mich des Kreuzes zu rühmen. Und der Ausleger Moo, der einen hervorragenden Galater-Kommentar geschrieben hat, der hat nochmal deutlich gemacht, wie bizarr auch diese Formulierung ist. Er sagt, in unseren Ohren, gut, wir kennen das, weil wir das Neue Testament lange kennen, aber man muss sich klar machen, das Kreuz war eben ein brutaler Hinrichtungsort. Und das ist so, als würde man heute schreiben, ich rühme mich des elektrischen Stuhls oder ich rühme mich der Guillotine. Das ist es eigentlich. Aber warum rühme ich mich dessen, sagt Paulus, nicht wegen des Kreuzes selbst, sondern wegen des einen, der dort sein Leben für uns geopfert hat. Deswegen bin ich getrieben vom Kreuz. Und wer das einmal erfasst hat, ihr Lieben, was dort geschah, der kann nicht mehr die Hand dazu reichen, dieses Kreuz klein zu machen. Der kann nicht mehr dabei mitmachen, die Bedeutung dieses Kreuzes zu relativieren und es durch irgendwelche menschlichen Riten oder Werke zu ergänzen. Getrieben vom Kreuz. Und damit bringt Paulus jetzt mit diesem Vers das Thema gewissermaßen nach Hause, das sich durch den gesamten Galaterbrief gezogen hat. Und mir ist das bei der Vorbereitung nochmal deutlich geworden, dass das Thema Kreuz wirklich der rote Faden des Galaterbriefes ist. Das geht schon los. Ich habe in jedem Kapitel was gefunden. Das geht los in Kapitel 1, Vers 4, wo Paulus gleich am Anfang sagt über Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns rette. Er hat sich selbst für unsere Sünden gegeben, das heißt, er hat sich für unsere Sünden ans Kreuz gegeben. Dann nimmt er uns damit hinein, Christus. Das ist das zweite Kapitel, 2, Vers 20. Da sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Da haben wir wieder das Kreuz. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, er hat mich reingenommen in seinen Opfertod. Er hat mir zugerechnet, was er dort erworben und erreicht hat. Und Paulus wird das in Römer 6 dann weiter entfalten. Ich bin mit Christus gekreuzigt, dadurch, dass ich an ihn glaube. Und jetzt gilt mir das, was er getan hat. Und jetzt ist es so, als wäre ich selber gestorben, obwohl ich diese Qual nicht aushalten musste. Und obwohl ich mit meinem sündigen Leben auch gar nicht für nichts hätte bezahlen können. Aber er hat mich reingenommen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und dann nächstes Kapitel 3,13, dieser bewegende Vers, einer der wichtigsten Verse über das Kreuz Christi, wo Paulus sagt, Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist, wer am Holz hängt. Dieses Kreuz ist der Ort, an dem Christus nicht nur unseren Fluch trägt, sondern an dem Christus für uns zum Fluch wird. Verstehst du, das ist nochmal viel mehr. Und dann bringt Paulus dieses Zitat aus 5. Mose 21, 23, verflucht ist, wer am Holz hängt. Zur Zeit, als Mose das schreibt, gab es noch nicht die Kreuzigung als Todesstrafe in Israel. Das haben die Römer von den Karthagern geholt, erst später. Aber Paulus will hier auf einen Vergleichspunkt hinaus. Dort in 5. Mose 21, Vers 23 ist die Rede von einem Verurteilten, der dann ausgestellt wird, an einen Baum gehängt wird, an ein Holz gehängt wird, um ihn endgültig sozusagen bloßzustellen, auszustellen, als Schuldigen auszuweisen, demonstrativ. Und Paulus sagt, so ein Ort ist auch das Kreuz geworden, an dem Christus hing. Er wurde verurteilt für uns und er hat den ganzen Fluch, der uns wegen unserer Rebellion gegen Gott gebührt hätte, auf sich gezogen. In diesem brutalen Vorgang vollzieht sich, was Paulus im 2. Korintherbrief dann auch beschreibt. wo er sagt, der 2. Korintherbrief, vor allem Kapitel 5, ist eine sehr gute Ergänzung zum Galaterbrief. Das empfehle ich auch sehr Ihrer Lektüre, Ihrem Studium in den nächsten Tagen, wo er sagt, in 2. Korinther 5, Vers 21, erklärt er im Grunde genommen Galater 3, Vers 13, wo er sagt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, unsere Sünde aufgeladen? Nein, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Er hat Jesus zur Sünde gemacht. Verstehen Sie, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Er hat unsere Sünde raufgepackt auf ihn. Sie hat ihn durchsogen. Das ist menschlich nicht mehr einzufangen mit unseren kleinen Kategorien. Aber das ist dort am Kreuz passiert. Und genau das schreibt Paulus in Galater 3, Vers 13. Dann nächstes Kapitel, Kapitel 4. Da steht das Kreuz indirekt in Vers 5. Da heißt es, Christus wurde unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Was heißt denn das, unter das Gesetz getan? Ihn hat die Verurteilung getroffen, die vom Gesetz her gefordert war. Er wurde unter das Gesetz getan und deswegen ist er am Kreuz hingerichtet worden. Und dadurch hat er für uns bezahlt und dadurch hat er uns freigekauft. Dann steht das Kreuz in Kapitel 5, Vers 11. Diesen Vers haben wir uns gestern angeguckt, wo er sagt, ich habe ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigen würde, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes ja aufgehört. Er sagt, der Beweis, dass ich noch verfolgt werde, beweist, dass ich an der Botschaft des Kreuzes festhalte. Denn diese Kreuzesbotschaft trifft auf massiven Widerstand, da sie die Selbstgerechtigkeit und die Ästhetik des normalen, natürlichen Menschen beleidigt und ihm in die Magengrube seiner Selbstgerechtigkeit schlägt. Und das Ärgernis des Kreuzes ist mein ständiger Begleiter und deshalb auch die Verfolgung. Und dann unser Vers, Kapitel 6. Also 1,4, 2,20, 3,13, 4,5, 5,11 und 6,14. Man findet es wirklich in jedem Kapitel. Wenn ich mich etwas rühme, dann allein dessen, dass Christus für mich starb. Warum? Weil damit eine neue Realität geschaffen ist, sagt Paulus. Und was ist dann daraus gefolgt, dass Christus am Kreuz für mich starb? Und jetzt kommt die nächste Formulierung. Was sagt er hier in Vers 14? Mich zu rühmen des Kreuzes ist ein Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt, was heißt das? Dadurch sagt Paulus, was am Kreuz geschah, das steht jetzt zwischen mir und der Welt. Das trennt mich gewissermaßen davon. Das hat mein Verhältnis zur Welt völlig verändert, völlig neu definiert. Was heißt das, die Welt ist mir gekreuzigt und ich der Welt? Es gibt eine ganz ähnliche Formulierung in Kapitel 2, Vers 19. Und die hilft uns, das zu verstehen. Wenn Sie zu Kapitel 2, Vers 19 gehen, da sagt Paulus, das haben wir bei den vorletzten Bibeltagen ausführlich uns angeguckt, da sagt Paulus, ich bin dem Gesetz gestorben. Und wir hatten gesehen, dass das bedeutet, das Gesetz hat keine Macht mehr über mich. Das Gesetz hat mich verurteilt, es hat mich zu Christus getrieben, dadurch hat Christus mich erlöst und befreit und jetzt kann mich niemand mehr in die Hölle schicken. Das Gesetz hat bewirkt, dadurch, dass es mich zu Christus getrieben hat, dass ich dem Gesetz gestorben bin. Ich bin tot für das Gesetz, es hat keine Chance mehr, es erreicht mich nicht mehr. So wie einer seine Rechnung nicht mehr bezahlen muss, wenn er gestorben ist. So muss ich dem Gesetzgeber keine Rechnung mehr bezahlen. Ich bin tot für das Gesetz. Es kommt nicht mehr an mich ran. Es kann mich nicht mehr in die Hölle schmeißen. Und genau so meint Paulus das jetzt hier auch mit der Welt. Das Gesetz hat keine Macht mehr über mich, ich bin der Welt gekreuzigt, die Welt hat keine Macht mehr über mich. Und Welt meint hier die Welt in ihrer Gottesferne, die Sünde, der Tod, die Verdammnis, das hat keine Macht mehr über mich. Wodurch? Was sagt er in Kapitel 2, Vers 20? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und genau das gilt auch hier. Genau das steht fast wortwörtlich in Kapitel 14 auch. Mich nichts anderes zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Christus. Und dadurch ist die Welt mir gekreuzigt und nicht der Welt. Und ich bin der Welt gestorben, heißt das. Das ist der Sinn. Also es ist wunderbar, diese Parallele zu sehen. Das heißt, Christus hat mich in sein Sterben und in sein Auferstehen mit hineingenommen. Durch den Glauben, dadurch, dass ich gesagt habe, ich brauche dich, ich gehöre zu dir. Und dadurch, dass ich jetzt mit Christus gekreuzigt bin, bin ich der Welt gekreuzigt. Ich bin tot für die Welt. Sie kommt nicht mehr an mich ran, sie kann mich nicht mehr beherrschen, sie kann mich nicht mehr bestimmen. Ich gehöre jetzt zum Herrschaftsbereich Christi und nicht mehr zum Herrschaftsbereich dieser Welt. Das ist der große Unterschied und das habe ich nur durch das Kreuz. Und schauen Sie, noch etwas, ja, etwas Skandalöses macht Paulus hier. Wenn er diese Abgrenzung macht, dann sagt er, die Beschneidung in der Weise, wie seine Gegner damit umgehen wollen, gehört auf die Seite der Welt. Da muss man mal überlegen, was das bedeutet. Die Welt steht ja für Sünde, Tod und Teufel. Und jetzt behandelt Paulus die Beschneidung so, dass sie nicht auf die Seite des Glaubens, sondern auf die Seite der Welt gehört. Und damit macht er deutlich, alles, und sei es noch so fromm, und sei es noch so traditionsgetragen, und sei es noch so gut gemeint, alles, was das Kreuz Christi untergräbt, unterminiert, relativiert, verkleinert, gehört auf die Seite der Welt. Und sei es selbst diese altehrwürdige Form der Beschneidung, die Gott selbst zu früheren Zeiten für eine frühere Heilszeit eingesetzt hat. Das ist aufregend, verstehen Sie? Paulus packt hier die Sache der Beschneidung auf die Seite der Welt. Und er sagt, ihr seid dem gestorben und das ist für euch gestorben. Die Welt kann euch nicht mehr bestimmen. Der Anspruch des Gesetzes kann euch nicht mehr bestimmen, weil ihr zu Christus gehört. Und das ist eure Freiheit. So unendlich kostbar. Und ihr gehört jetzt in diesen anderen Machtbereich. Und dadurch bist du nicht mehr Höllenkandidat, sondern Himmelsbürger. Dadurch bist du nicht mehr Gottes Feind, sondern Gottes Kind. Dadurch säst du nicht mehr auf das Fleisch, sondern auf den Geist. Wie Paulus dann in Kapitel 6 gesagt hat. Obwohl natürlich noch Reste des Fleisches da sind. Aber du säst auf den Geist. Das ist die Richtung, die dein Leben jetzt genommen hat. Und wenn das geschieht, pass auf, sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Wenn das Kreuz dich treibt, getrieben vom Kreuz, dann treibt das Kreuz dich über kurz oder lang immer in den Konflikt mit der Welt hinein. Weil dir immer klarer wird, wie gottfeindlich diese Welt ist. Ich habe Ihnen auf dem Zettel einige Stellen gegeben, wo deutlich wird, was die Bibel über diese Form von Welt sagt, als Gottesfeindschaft. Und Paulus sagt, wenn du vom Kreuz getrieben wirst, dann bekommst du ein neues Verhältnis zur Welt. Das musst du wissen. Du erkennst, wie verloren die Welt ist. Und du sagst auch, ich mach das nicht mehr mit. Ich gehöre nicht mehr dazu. Meine Kollegen gehören dazu, ja. Und ich will versuchen, freundlich zu ihnen zu sein und zu gewinnen, aber ich gehöre nicht mehr dazu. Vielleicht Teile meiner Familie gehören dazu, aber ich gehöre nicht mehr dazu. Aber ich will die Welt für Christus gewinnen. Und was macht die Welt? Sie fühlt sich angegriffen. Und das können Sie in Johannes 15 mal ausführlich nachlesen, wo Jesus sagt, die Welt hasst euch, weil ihr nicht mehr mitmacht. Und weil die Welt riecht und ahnt und versteht, dass ihr sie aus inhaltlichen Gründen für falsch haltet. Das riechen die, das wissen die. Wunder dich nicht. Nicht, weil ihr hochmütig seid, das sollt ihr auf keinen Fall sein. Nicht, weil ihr sagt, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Sondern ihr sagt ja, wir wollen euch gewinnen. Schau doch auf Christus und überleg doch mal, was die Bibel dazu sagt. Und was fühlt die Welt? Die Welt fühlt sich angegriffen. Die Welt fühlt sich angegriffen. Und das provoziert was, wenn ich mich angegriffen fühle? Widerstand. Und genau den wollen die Irrlehrer vermeiden. Und deswegen tun sie alles, was diese Spannungssituation, dieses Gegeneinander irgendwie etwas abfedert. Und das war in dem Fall die Beschneidung. Das sind im anderen Fall ökumenische Gottesdienste oder interreligiöse Feiern. Das sind irgendwelche Zugeständnisse, dass Allah möglicherweise doch Gott sei und so weiter und so weiter. Und darum, wir müssen das wissen, wo einer vom Kreuz getrieben wird, da wird er ungewollt, aber unvermeidlich den Widerstand und möglicherweise die Feindschaft der Welt auf sich ziehen. Wir sollen das nicht suchen, wir sollen das nicht provozieren durch unser Verhalten. Wir sollen lieben und dienen und durch unsere Freundlichkeit überzeugen, sodass die Leute denken, Mensch, der ist so fanatisch in seinem Glauben, aber komisch, ein netter Typ. Am besten, wenn sie das über uns sagen. Der ist liebevoll, der ist klar, der ist glasklar. Der haut dir die härtesten Thesen hin und es ist schwer mit ihm zu diskutieren, weil er gute Argumente hat. Aber er ist ein netter Kerl und er geht rücksichtsvoll mit seinen Leuten um. So soll es sein. Aber wenn das Kreuz uns treibt, kommt der Widerstand. Und dann wird es uns gehen wie John Knox. 4 Jahre, bevor Luther seine reformatorische Entdeckung macht, wird John Knox geboren. Und John Knox wird zum großen Reformator Schottlands. Durch sein rastloses Reisen und Predigen kreuz und quer durch Schottland verkündigt er das Evangelium. Und immer mehr bekehren sich. Es gibt also auch in Schottland diese Reformation. Aber es gibt entschlossene Feinde. Und Mary Stuart kommt aus Frankreich nach Schottland, um dort als Königin den römisch-katholischen Glauben wieder einzuführen. Im Sinne unseres Textes die Beschneidung wieder einzuführen. Die Riten wieder einzuführen, die Abhängigkeit von der Institution Kirche wieder einzuführen. Und am 24. August 1561, das ist ihr erster Sonntag auf schottischem Boden, lässt sie in Schloss Holyrood in Edinburgh das Messopfer feiern. Christus wird geopfert durch den Priester. Es wird das Opfer Christi am Kreuz durch Menschenhand, durch geweihte Menschenhand aktualisiert. Das ist die offizielle Lehre der römisch-katholischen Kirche vom Messopfer bis heute. Und John Knox kann nicht schweigen. Und er nimmt die allererste Gelegenheit wahr, den Sonntag nach dem ersten Hochamt in Holyrood. Und die Bürger von Edinburgh hören den schallenden Fanfarenton seiner Stimme von der Kanzel, als er sagt, furchtbarer ist eine Messe, als wenn 10.000 bewaffnete Feinde im Königreich gelandet wären. Furchtbarer ist eine Messe zu feiern. Und er macht deutlich auch in dem Bekenntnis, das dann auf ihn zurückgeht, in der Scoticana, also im schottischen Glaubensbekenntnis, da heißt es, diese Lehre ist eine Verlästerung Christi und eine Leugnung, dass ein einmaliges Opfer ausreicht. Und weil das eine Leugnung des Opfers Christi ist, müssen wir es bis aufs Äußerste verabscheuen und von uns weisen. Er sagt, die Messe ist, genauso wie die Beschneidung, eine Rebellion gegen das gerettet allein durch Christus. Und Mary Stuart glaubt das Gleiche und will das Gleiche um jeden Preis durchsetzen, wie das, was wir gestern in dieser Einspielung von Papst Franziskus gehört haben. Ich erinnere nochmal dran, was er dort gesagt hat auf Italienisch. Also ich nicht auf Italienisch, aber er hat es auf Italienisch gesagt. Er hat gesagt, es gibt Leute, die glauben, dass du eine persönliche, direkte und unmittelbare Verbindung mit Jesus Christus haben kannst. Jenseits der Teilhabe an der Kommunion, also letztlich an der Messe und der Vermittlung durch die Kirche. Es gibt Leute, die glauben tatsächlich, sagt er, 2014, dass man ein persönliches, direktes Verhältnis zu Jesus Christus haben kann, jenseits der Vermittlung durch die Kirche und durch die Eucharistie. Und dann fügt Papst Franziskus hinzu, diese Versuchungen sind gefährlich und schädlich. Und genau das war die Position von Mary Stuart. Und genau dagegen hat John Knox gekämpft. Und er hat immer wieder gesagt, ich will Rechenschaft abgeben. Warum ich dauernd erkläre, dass die Messe falsch ist und dass sie immer gewesen ist, Götzendienst und Greuel, der greulichste Götzendienst, der je seit Anfang der Welt getrieben wurde. Und Joseph Chambon, ein Historiker, sagt über John Knox, man könnte über ihn wirklich das Wort, was über Jesus gesagt wurde, sagen, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und Chambon fügt schon damals hinzu, 20. Jahrhundert, dass der Protestantismus unserer Tage dieses sein Grausen vor der Messe kaum noch versteht. Und er sagt dann ironisch, das spricht entweder für die Messe, die sich aber nicht verändert hat, oder gegen den Protestantismus, der sich verändert hätte. Und dann kommt der Tag, da wird John Knox vor die Königin zitiert, um sich zu verantworten. Und die Königin, Mary Stuart, merkt, dass Knox nicht mit sich verhandeln lässt. Und sie bringt das auf den Punkt. Und sie sagt zu John Knox, ich verstehe, meine Untertanen sollen euch gehorchen und nicht mir. Also der verkappte Vorwurf des Aufruhrs. Und darauf sagt Knox, ich arbeite daran, Eure Majestät, dass Fürsten und Untertanen Gott gehorchen. Und daraufhin antwortet die Königin, ich! Und John Knox sagt, Gottes Werke. Und dann versucht sie, den Prediger des Evangeliums durch Tränen zu erweichen. Man sagt, sie soll sehr schön gewesen sein und hat es dann auf diese Tour probiert. Und John Knox reagiert auch darauf und sagt, ich muss, wenn auch ungern, eher die Tränen Ihrer Majestät ertragen, als dass ich es wagen würde, mein Gewissen zu verletzen. Auch Majestätstränen müssen ertragen werden. Und das Ergebnis davon war ein nie ruhender, mörderischer Hass dieser feinen Dame auf den Prediger des Evangeliums. Und sie hat mit allen Mitteln versucht, ihn aus der Welt zu schaffen, aber sie konnte John Knox nicht aufhalten. Und Joseph Chambon, der Historiker, spricht von einer fast grauenhaft unbeirrbaren, starken Festigkeit des Mannes John Knox, die römische Irrlehre auszufegen und den evangelischen Glauben in dem gesamten Land zum Heil durchzusetzen. Er war getrieben vom Kreuz. Und das hat ihn in den Widerstand getrieben und das hat den Widerstand der Mary Stuart provoziert. Und er ist treu geblieben. Das Kreuz treibt uns in den Konflikt mit der Welt hinein. Wissen Sie, es gibt von Nietzsche dieses Wort All truth is bloody truth for me. Damit wollte er sagen, jede Wahrheit ist eine blutige Wahrheit für mich. Das heißt, alles, was ich als Wahrheit erkannt habe, das hat einen Preis, das kostet mich etwas. Möge es so sein für uns. Wir haben eine ganz andere Wahrheit als Nietzsche. Wissen Sie, wer die Wahrheit nur so lange festhält, wie sie sein bürgerliches Leben nicht stört, wer die Wahrheit nur so lange verteidigt, wie sie sein Ansehen in der Welt nicht gefährdet, wer die Wahrheit nur so lange festhält, wie sie keine Gefahr möglicherweise für seine ökonomische Zukunft bedeutet, der hält nicht die Wahrheit fest. Und Paulus sagt, ich bin getrieben vom Kreuz. Und dann macht er deutlich, Ja, das heißt leiden auch. Deswegen sagt er in Vers 17, es mache mir keiner Mühe, keiner weitere Mühe, also der Wink an die Galater, Leute, nun, bitte haltet zur Stange, ja, macht mir nicht noch mehr Sorgen. Und dann fügt er diese Formulierung hinzu, denn ich trage die Malzeichen Christi an meinem Leib, die Stigmata Jesu Christi. Wurde viel darüber gerätselt, was meint er damit? Er wurde ja verfolgt. Er sagt in 2. Korinther 4, Vers 10, wir tragen alle Zeit das Sterben Christi am Leib. Wir haben diese Szene in der Provinz Galatien, wo sie ihn verprügeln und man diesen Text dann liest, dass er da niedergeschlagen wird und irgendwann löst sich die Menge auf und er rappelt sich irgendwie auf und geht wieder zurück in die Stadt. Er berichtet in 2. Korinther 11, Vers 23 bis 25 von den vielen Schlägen, die er gekriegt hat, von den Striemen, die er ertragen hat. Das ist hier gemeint. Also Stigma, Striemen gewissermaßen, Malzeichen. In der Antike verwendete man den Begriff als Brandzeichen für Sklaven. Und das ist, als ob Paulus sagen würde, das ist mein Brandzeichen. In bestimmten Religionen gab es religiöse Tattoos. Und Paulus sagt, das ist mein Tattoo, dass ich für Christus geprügelt worden bin. Als wollte er den Beschneidern sagen, Leute, wenn es ein Körpermerkmal gibt, das zum Christsein dazugehört, dann ist es nicht das Zeichen der Beschneidung, sondern sind es die Striemen des Leidens. Vielleicht hast du diese Striemen nicht körperlich erlitten, aber vielleicht hast du andere Striemen, dass dir an irgendeiner Stelle die Karriere kaputt gemacht wurde. Mir hat neulich ein Mediziner erzählt, dass ihm um Christi willen zwei Chefarztstellen, dass er rausgeflogen sei, weil er bestimmte Dinge nicht mitmachen konnte. Gott hat ihn dann anders, auf wunderbare Weise durchgebracht. Vielleicht hast du gute Freunde verloren, weil sie gesagt haben, wenn du das glaubst und wenn du das denkst, dann sind wir geschiedene Leute. Aber nimm es an als die Stigmata, die Jesus dir gibt. Das ist das Zeichen. Also Paulus sagt, wenn es ein Körpermerkmal gibt, das zum Christen gehört, dann nicht das Zeichen der Beschneidung, sondern die Striemen. Ganz kurz in Klammern, damit Sie das einordnen können. Im Mittelalter hat man dann daraus diesen mystischen Kult der Stigmata gemacht. Also dass gesagt wurde, wenn einer sich sehr identifiziert mit den Wunden Christi, dass er dann selber an Händen und Füßen an den Stellen diese Wundmale bekommt durch Identifikation mit Christus. Der berühmteste war wahrscheinlich Franz von Assisi im Mittelalter. Von dem wird gesagt, dass er ähnliche Phänomene gehabt haben soll, dass also bestimmt aus bestimmten Wunden Blut ausgetreten sei. Und einige Berichte sprechen sogar von Eisennägeln, die dann wie die Kreuzesnägel gewissermaßen in seinem Körper sich gebildet hätten. Es gibt eine ganze Menge von Berichten darüber, größtenteils im römisch-katholischen Kontext. Und einige Mediziner haben sich darüber Gedanken gemacht, gesagt, das sind vielleicht neuropathische Blutungen durch unbewusste Autosuggestion, was auch immer. Man kann das nicht einordnen, es ist sehr dubios. Es muss vielleicht nicht unbedingt okkult sein, vielleicht ist Autosuggestion, aber es ist ganz schwer einzuordnen. Es hat ganz viel mit Mystizismus zu tun. Es ist aber nicht das, was die Heilige Schrift lehrt. Und es ist nicht das, was Paulus hier schreibt. Paulus meint deutlich, wenn wir zu Christus gehören, dann werden wir uns seines Kreuzes rühmen. Und dann müssen wir damit rechnen, dass wir bestimmte Prügel bekommen. Die Malzeichen Christi. Und dann sollen wir uns das noch nicht schämen. Und dann sollen wir darüber auch nicht jaulen und sagen, ach, was muss ich leiden für Christus? Sondern wir dürfen weinen, wir dürfen heulen, wir dürfen unsere Schmerzen aussprechen. Aber wir dürfen wissen, wir sind in seiner Hand. Und am Schluss bleibt die Frage, wie kann man das aushalten? Wie bekommen wir diesen festen Boden unter die Füße, dass wir es aushalten können? Dazu gibt Paulus uns einen letzten Hinweis ab Vers 15. Das wollen wir jetzt auf die Zielgerade schneller bringen und dann den Schlussstrich unter das ziehen oder den Doppelpunkt besser dahinter setzen. Wie bekomme ich festen Boden unter die Füße? Paulus gibt uns diesen Hinweis, Vers 15. Er sagt, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und das ist der dritte und letzte Punkt, gegründet im Unsichtbaren. Getrieben vom Ego, das sind die Feinde des Kreuzes. Getrieben vom Kreuz, das sind die, die Jesus lieb haben. Und die kriegen die Kraft dadurch, dass sie gegründet sind im Unsichtbaren. Und wieder fällt die Verbindung zu Galater 2, Vers 20 auf. Da hatte Paulus gesagt, von jetzt an lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin in Christus gekreuzigt und jetzt lebe ich nicht mehr selbst, sondern er lebt in mir. Und damit wollte er nicht sagen, Jesus löscht meine Persönlichkeit aus, sondern er löscht mein selbstbestimmtes Ego. Zumindest bringt er es unter Kontrolle. Er ist jetzt mein Herr. Ihm will ich dienen und er hilft mir, diesen alten Adam, dieses alte Ego, auch wenn es schwimmen kann, dieser alte Adam immer wieder zu ersäufen, wie Luther gesagt hat. Christus lebt in mir, er gibt mir jetzt die Richtung vor, er gibt mir den Wunsch ins Herz, seinen Willen zu tun, auch wenn ich immer wieder, bumm, da versuche Aber er gibt mir den Wunsch ins Herz und er gibt mir ein schlechtes Gewissen, wenn ich wieder mal meinen Eigenwillen durchgesetzt habe. Und er gibt mir Freude daran, seinen Willen zu tun. Es gehört das Scheitern dazu, das weiß Paulus auch von sich selbst. Aber er kann sagen, was ich jetzt lebe, das lebe ich selbst im Fleisch. Und da meint er mit Fleisch in diesem sterblichen Körper, nach dem Sündenfall, lebe ich für Christus, weil ich im Glauben an den Sohn Gottes lebe, weil ich mich an ihn klammere und an ihm festhalte. Und lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Jesus sagt und Paulus sagt, dadurch bist du schon jetzt eine neue Schöpfung. Und auch dieser Begriff steht ganz ähnlich wo in 2. Korinther 5. Wo er sagt, gehört jemand zu Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Gleicher Begriff. Neues ist geworden, das Alte ist vergangen. Und wodurch geschieht diese neue Schöpfung? Genauso wie hier im Galaterbrief, durch das Kreuz. Da macht er deutlich, Christus hat mich versöhnt mit Gott, dadurch, dass er zur Sünde wurde für mich. Und ich darf jetzt versöhnt sein, weil ich um seines Kreuzes willen an ihm hänge und gerettet bin. Das ist genau die gleiche Aussage, eine neue Schöpfung. Und das geht weiter. Die neue Schöpfung beginnt beim einzelnen Bekehrten. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du eine neue Schöpfung. Das ist wahr. Du bist zum neuen Leben wiedergeboren, wie Jesus das dem Nikodemus gesagt hat, dass das nötig ist, durch den Heiligen Geist. Du gehörst ihm, er lebt in dir, du lebst mit ihm. Er hat dich von der Welt in der Weise getrennt, dass du nicht mehr unter ihrer Herrschaft lebst. So, und das wird über dich hinausgehen. Das ist nicht nur persönlich gemeint, sondern auch kosmisch. Was am Kreuz Christi begann, das wird in Gottes ewige neue Welt münden. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und 2. Petrus 3, Sie haben auch diesen Hinweis auf Ihrem Zettel über die neue Schöpfung kosmisch. 2. Petrus 3, Vers 13, da sagt er, wir warten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und das ist Offenbarung 21, es wird keine Tränen mehr geben, kein Leid, es wird keine Abschiede mehr geben. Neue Schöpfung, das ist die Perspektive. Und diese neue Schöpfung hat begonnen in deinem persönlichen Leben, wo du mit Christus gekreuzigt bist. Wo du zugegeben hast, dass du ohne ihn auf ewig verloren und verdammt sein wirst. Und wo du ihn gebeten hast, Herr, ich glaube es dir und ich brauche dich und ich bitte dich, rette mich. Am Ende steht die Frage, wirst du dabei sein? Das ist die für dich persönlich alles entscheidende Frage. Wirst du dabei sein? Und deswegen sagt Paulus, im nächsten Vers, in Vers 16, über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen. Also mit dieser Regel, das muss man sehr genau wissen, das ist auch keine so ganz glückliche Übersetzung, finde ich, in der Schlachterbibel. Da wird nicht eine neue Checkliste eingeführt, die man abhaken muss. Also nach dem Motto, wenn du die richtigen Regeln einhältst, stehst du unter Gottes Erbarmen und Frieden und gehörst zu seiner Familie. Das ist hier nicht gemeint, sondern Regel übersetzt man am besten mit Maßstab. Und das Wort, das davor kommt, ist ein ganz besonderes und ein ganz seltenes. Das heißt eigentlich Kanon. Und wissen Sie, was im Griechischen Kanon ist? Das kommt von einem Holzstab, den man zum Beispiel in der Tischlerei als Standardmaß, als Messlatte verwendete. Das ist eigentlich Kanon. Der Kanon ist der Maßstab für das, was gilt. Und wir könnten das am besten übersetzen mit Zollstock. Ja, der Zollstock ist eine objektive Vorgabe. Das ist Kanon. Das ist der Maßstab. Und wenn ich wissen will, welche Maße diese Kanzel hat, dann lege ich den Maßstab an und sehe hier 50 Zentimeter die Länge und 65 Zentimeter die Breite. Dann habe ich, das ist ganz klar. Dann kann einer kommen und sagen, nein, die Kanzel ist 3 Meter lang. Dann sage ich so ein Quatsch. Hier ist der Maßstab. Der Maßstab zeigt mir, was gilt, was wirklich stimmt, was Sache ist. Und dieser Begriff wurde dann später auf die apostolische Lehre angewandt. Und deswegen reden wir vom Kanon der Bibel. Alles, was da drin steht, ist von der ersten bis zur letzten Seite Gottes irrtumsloses, ewiges Wort. Und diese Schriften bilden den Kanon der Bibel, weil sie für uns der absolute Maßstab für die Wahrheit sind. So ist das gemeint. Und dieses Wort steht hier. Und deswegen sagt Paulus hier, alle, die nach diesem Kanon sich richten, das heißt, die glauben, was die Bibel über Jesus sagt, die sind gerettet. Und das ist so schön. Paulus sagt, ja, wir sind gegründet im Unsichtbaren. Diese neue Schöpfung, dass wir an Jesus glauben. Wir sind nicht gegründet in einem sichtbaren Ritual. Wir sind nicht gegründet in einer sichtbaren Kirchenmitgliedschaft. Wir sind, obwohl eine sichtbare Kirchenmitgliedschaft sinnvoll sein kann. Aber das gründet uns nicht. Wir sind nicht gesichert durch die Beschneidung oder durch die Taufe oder durch gute Werke oder durch was auch immer. Oder durch eine christliche Familie. Wir sind gegründet im Unsichtbaren. Aber deshalb nicht im Ungewissen. Denn Gott hat uns den Kanon gegeben. einen Maßstab, der uns genauso eindeutig den Weg zum ewigen Leben zeigt, wie der Zollstock die Messwerte. Natürlich, wir sind der Unsicherheitsfaktor. Wir können falsch ablesen. Wir können den Zollstock irgendwie falsch ranhalten oder so. Es hat ja auch unter Handwerkern schon die seltsamsten, keine Handwerkerschelte machen, aber hat ja schon die seltsamsten Vermessungen im doppelten Sinne gegeben. Ne? Das ist unser Problem. Wir können die Bibel teilweise falsch auslegen. Wir können falsche Schlüsse ziehen und so weiter. Wir sind der Unsicherheitsfaktor. Aber der Kanon ist sicher. Die Bibel ist sicher. Die Bibel ist so klar. Und wer sich daran hält, dann kannst du wissen, du stehst unter Gottes Frieden. Wenn du das zur Rettung glaubst, was Gott sagt, wodurch du gerettet wirst, Jesus genügt. Und darum ist dieser Vers 16 eine große Einladung. Eine große Einladung an alle, die an Jesus glauben. Und dadurch, dass du zu den Bibeltagen kommst, ist ja noch nicht automatisch gesagt, dass du an Jesus glaubst. Ich gucke ja nicht in dein Herz. Vielleicht glaubt der eine oder andere noch nicht an Jesus. Und Gott hat dich trotzdem hier zu diesen Bibeltagen geschickt, damit du Jesus findest. Und dann lies diesen Vers 16 als die große Einladung. Alle, die sich nach diesem Kanon richten, alle, die glauben, was der Galaterbrief sagt, dass Jesus allein rettet, die werden angenommen. Und dann fügt Paulus noch hinzu, und das Gleiche gilt auch für das Israel Gottes. Eine ganz auffällige Formulierung, die auch so nur hier steht. Es gilt der Friede Gottes und seine Vergebung, seine Erbarmen über das Israel Gottes. Und damit sind Judenchristen gemeint. Also jene Israeliten, die Jesus als ihren Messias anrufen. Von diesem Israel Gottes spricht Paulus sinngemäß in Römer 2, Vers 28 bis 29 zum Beispiel, wo er sagt, die wahren gläubigen Israeliten sind nicht einfach die, die aufgrund ihrer Ethnizität, also aufgrund ihrer Geburt dazu gehören, sondern die wahren gläubigen Israeliten sind die, die an Jesus als den Messias glauben. Natürlich gehören auch die anderen zum ethnischen Volk Israel, aber Paulus unterscheidet zwischen denen, die an Jesus glauben und denen, die nicht an Jesus glauben. Oder genauso in Römer 9, Vers 6, eine ganz wichtige Stelle dazu. Da sagt er, nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. In dem Sinne, er sagt schon, die sind das ethnische Israel, aber die sind nicht wirklich das gläubige Israel, sondern das gläubige Israel sind nur die Juden, die wirklich den Messias, den jüdischen Messias, den Gott ihnen geschickt hat, als ihren Messias anbeten. Nur die sind Israel im geistlichen Vollsinn. Und damit nimmt Paulus nochmal die beiden Gruppen von Vers 15 auf. Da hat er ja auch gesagt, weder Beschneidung noch Unbeschnittensein ist etwas. Also dir hilft nicht, dass du beschnitten bist, um in den Himmel zu kommen. Es verschafft dir aber auch keinen Vorteil, dass du nicht beschnitten bist. Das ist für die Entscheidungsfrage irrelevant. Und diese beiden Gruppen nimmt er hier im Grunde genommen nochmal auf und sagt, alle, die an Jesus glauben, und das gilt auch selbstverständlich für die schon beschnitten sind, die von ihrer Herkunft der Juden sind, wenn die an Jesus glauben, werden die genauso gerettet. Man hat gefragt, warum er das so betont. Warum betont er das extra nochmal so? Weil er konsequent bis dahin ja gegen jede falsche Anwendung der jüdischen Tradition geschrieben hat. Er hat ja gesagt, Leute, Beschneidung war für eine bestimmte Zeit von Gott angeordnet, aber jetzt nicht mehr. Und er hat diese, dass man das reaktivieren wollte, er hat das scharf kritisiert. Ihr seid völlig angewiesen auf Christus. Ihr habt keinen Vorzug dadurch, dass ihr zum jüdischen Volk gehört im Hinblick auf eure Errettung. Und gerade weil Paulus die jüdischen Irrlehrer so hart kritisiert hatte, muss er jetzt ausdrücklich die gläubigen Juden von diesem Vorwurf ausnehmen. Und deswegen betont er das extra nochmal. Und darin steckt auch die Hoffnung, dass noch viele, die bis jetzt nur zum ethnischen Israel gehören, auch zum Israel Gottes dazukommen werden. Jene Israeliten, die wirklich zum Israel Gottes werden, dadurch, dass sie an Jesus glauben. Klammerbemerkung, kann man in der Fragestunde nochmal nachhaken, wenn man will. Einige haben in diese Formulierung hineingelesen, Paulus wollte damit sagen, dass die Gemeinde Jesu jetzt das neue Israel Gottes sei. Und dass die Gemeinde Jesu jetzt gewissermaßen das Erbe Israels übernommen habe als geistliches Israel. Das wird dann im Zusammenhang dieser Ersatztheologie oder der Sukzessionslehre so weitergegeben. Die berufen sich auf diese Stelle. Ich will an diesem Punkt sagen, dass diese Deutung höchst, höchst unwahrscheinlich ist. Israel Gottes einfach als für die ganze Gemeinde zu beziehen. Warum? Israel meint sonst im gesamten Neuen Testament immer geborene Juden. Immer geborene Juden. Also entweder ethnische Juden, die noch nicht an Jesus glauben, oder geborene Juden, die sich zu Jesus bekehrt haben. Wie Römer 9, Vers 6. Also die echt glauben. Aber es sind immer Juden, bekehrt oder unbekehrt. Und sollte Paulus an dieser einen einzigen Stelle es anders meinen, dann würde er das nach allem, was wir wissen, nicht im Nebensatz, im Schlussteil eines Briefes mal so nebenbei sagen. Denn wir wissen von Paulus, dass wenn er bekannte Begriffe in einem völlig neuen Sinne verwendet, dass er sie dann in der Regel definiert. Also würde Paulus jetzt an dieser einen Stelle im Nebensatz, im Schlusswort eines Briefes plötzlich Israel in einem völlig anderen Sinne verwenden, dann würde er es irgendwie erklären. Das ist absolut unwahrscheinlich. Und deswegen sprechen diese, und es gibt noch wesentlich mehr Gründe, eindeutig dafür, dass hier mit dem Israel Gottes definitiv nicht gemeint ist, dass das die gesamte Gemeinde Jesu ist, die jetzt quasi Nachfolge Israels angetreten hat, sondern dass hier gemeint sind Juden, die sich zu Jesus bekehrt haben und deswegen Israel sind von ihrer Geburt her, aber zum lebendigen Gott gehören, weil sie seinen Rettungsweg für sich ergriffen haben. Und was Paulus hier macht, ist, dass er sagt, die Tür ist offen. Und liebe Leute, so sehr ich vorher das krampfhafte Festhalten an dem Ritual der Juden kritisiert habe, so kommt es doch jetzt weder bei ihnen noch bei den Heiden auf diese Äußerlichkeiten an, sondern es kommt nur auf eins an, auch bei dir, dass du Gottes Kind wirst. Egal, beschnitten oder unbeschnitten, dass du Gottes Kind wirst, dass du an Jesus glaubst. Und es gibt nur einen Ort, wo das möglich ist. Und dieser Ort ist für alle zugänglich, die Beschnittenen wie die Unbeschnittenen, die Heiden wie die Juden, die geborenen Juden. Es ist das Kreuz. Und ich denke, jetzt verstehen wir umso besser, wie dieser letzte Satz gemeint ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Es ist wirklich, auf deine Gnade kommt es an, wie wir gestern gesungen haben. Es hängt wirklich daran, dass Jesus sich über dich erbarmt und an nichts, aber gar nichts anderem. Und wer sich daran hängt, egal wo er herkommt, egal was für eine Geschichte er mitbringt, egal welche Lebenswege er bis hierher beschritten hat, es ist ganz egal, wer sich daran hängt, für den gilt dieser letzte Ausruf von Paulus am Ende, Brüder. Leute, ihr gehört dazu. Ihr gehört dazu, weil Jesus genügt. Und darum häng dich an Jesus. So viele Menschen erlebe ich immer wieder in Gesprächen, fragen, wie kann ich gewiss sein? Und wenn ich auf mein eigenes Leben gucke und sehe, was da alles noch los ist, bin ich wirklich ein Christ? Und ich kann ihm nur sagen, häng nicht an Christus. Christus genügt. Und ihr Lieben, dieser Herr, der hat alles für uns gegeben. Und er hat uns auch diesen Galaterbrief geschenkt, um uns seine Größe zu zeigen und seine Vollkommenheit und seine Herrlichkeit. Und um uns Frieden ins Herz zu geben, dass wir wissen dürfen, wir hängen uns an ihn. Und wir sind sicher. Und wenn wir das glauben und wissen dürfen, dann haben wir auch die Verantwortung, diese Botschaft jetzt mitzunehmen und in unser Umfeld zu tragen und sie zu verteidigen und nicht zu schweigen. Nicht zu schweigen, wenn man Jesus dadurch seiner Ehre beraubt, dass man sein Evangelium mit anderen Lehren vermischt und verwässert und letztlich zerstört. Und darum, ihr Lieben, lasst uns mit einem gesunden geistlichen Kampfgeist von diesen Bibeltagen aufbrechen. Lasst uns ganz neu dankbar dafür sein, dass wir diese Gewissheit haben, dass dieser Kanon wirklich so klar ist, dass dieser Maßstab so eindeutig ist. Und dass wir dadurch im besten Sinne des Wortes auf der sicheren Seite sind. Nein, in sicheren Händen, nämlich bei Jesus selbst. Und dann will er uns auch den Mut geben, zu ihm zu stehen. Dann will er uns auch den Mut geben in Situationen, wo, das wird auch immer vorkommen, wo wir lieber schweigen, weil wir einen trockenen Mund haben, weil uns nicht die richtigen Worte einfallen. Und das wird auch sicherlich noch passieren. Aber Jesus will uns das immer wieder vergeben. Und er will uns helfen, immer wieder neu den Kampf aufzunehmen. Und dann wird er uns auch immer wieder Situationen schenken, wie jene, mit der ich schließe. Noch einmal Wilhelm Busch aus den Zeiten, als der Nationalsozialismus so in den Anfängen gewissermaßen war und versuchte, die Kirche zu vereinnahmen. Und der Nationalsozialismus hasste, wie jede Diktatur, wie jedes ideologische System, das Kreuz, das Jesus alleine rettet. Und Wilhelm Busch hat sich weit aus dem Fenster gehängt als Pfarrer 1935. Er schrieb ein Flugblatt mit der Überschrift »Dein Wort ist unseres Herzens Trutz, ein Weckruf an die evangelische Christenheit«. Und hören Sie mal, was in diesem Traktat gewissermaßen stand. Und das gilt für uns genauso. Schreibt Wilhelm Busch, die wahre Kirche Jesu Christi ist nicht eine Versicherungsanstalt, sondern ein Heerlager. In neuer Weise haben sich in unserem Volk Mächte des Unglaubens aufgemacht und ziehen gegen das Evangelium zu Felde. Ein neues Heidentum läuft hasserfüllt Sturm gegen das Evangelium der Bibel. Aber wir greifen das moderne Heidentum an. Warum? Wir greifen das Heidentum an um seines Götzendienstes willen. Deutliches Wort. Jeder, der Jesus ergänzt, betreibt letztlich Götzendienst, sagt Wilhelm Busch damit. Und dann wird er von der Gestapo vorgeladen, von der Geheimstaatspolizei. Und am 17. Mai 1935 gibt er dort zu Protokoll. Das Flugblatt, dein Wort ist unseres Herzens Trutz, habe ich verfasst, weil ich als Prediger des Wortes Gottes verpflichtet bin, unsere Gemeinden vor allen Menschen lehren zu warnen, die sie von Christus trennen. Und das ist auch unsere Aufgabe, unsere Gemeinden vor allen Menschen lehren zu warnen, die sie von Christus trennen. Und wir dürfen dies tun, weil unser Herr so voller Liebe ist, dass er noch viele, viele gewinnen will, die durch ihn gerettet werden. Herr Jesus Christus, danke. Danke, dass du uns den Galaterbrief geschenkt hast durch deinen Boten Paulus. Und danke, dass du uns so klar machst, wie hell das strahlende Licht deines Kreuzes in unsere Zeit hineinscheint. Und danke, dass du uns am Ende auch diese offene Tür gezeigt hast, dass wir zu dir kommen dürfen. Und danke, dass viele, viele von uns schon durch diese Tür eingetreten sein dürfen. Gib uns den Mut, dein Evangelium zu verkündigen und zu verteidigen, Herr. Nicht, weil du es nötig hättest, sondern weil die Welt diese Wahrheit braucht. Und Herr, hilf denen, die noch nicht durch diese Tür hindurchgegangen sind, dass sie sich rufen lassen, dass sie sich locken lassen, dass sie sich überzeugen lassen, dass sie sich zutiefst bewegen und überwältigen lassen von dem, was du für uns getan hast. Herr, dir sei alle Ehre und wir danken dir, dass du es so gut mit uns meinst. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.